Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn ich so in die Runde hineinfrage, wovon handelt eigentlich die Apostelgeschichte, was würdet ihr dann antworten? Oder was antwortet ihr dann? Nicht konjunktiv, ihr sollt ja antworten. Reiseberichte. Zeugnis. Entstehung der Gemeinde Jesu, der Kirche in der Welt, jawohl, was noch?
Von der Power Gottes.
Von Gottes Power, Kraft, jawohl. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch gedacht, dass jemand sagt, Wirken des Heiligen Geistes, eine Pfingstgeschichte, alles richtig. Was weniger bewusst ist und was mir auch gar nicht bewusst war, dass dieses Buch auch ein Buch des Gebetes ist. Und zwar sehr intensiv. Man kann da viel lernen über das Gebet. Zum Beispiel, in welchen Situationen, an welchen Gelegenheiten betet die Gemeinde? Können wir viel erfahren zu dieser Frage. Oder was betete eigentlich diese Gemeinde? Und wie beteten sie? Und welche Wirkungen gingen davon aus? Das durchzieht das ganze Buch. Für heute habe ich zwei Predigteile. Ganz einfach, die Urgemeinde erwuchs aus dem Gebet, das ist der erste Gedanke. Und der zweite Teil, die Gemeinde blieb im Gebet. Das ist nun wirklich denkbar einfach, diese Aufteilung. Das kann man sich gut merken, hoffe ich jedenfalls. Und ich lese nur ganz wenige Verse, und zwar aus Kapitel 1, die Verse 12 bis 15. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, nämlich nach der Himmelfahrt Jesu, von dem Berg, der Ölberg heißt, und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf ins Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simeon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und in diesen Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern, es waren aber eine Menge beisammen von etwa 120, und sprach. Aber was er sprach, darum geht es heute nicht. 120 Leute einmütig versammelt zum Gebet. Und weil diese Gemeinde nach der Auferstehung Jesu in Furcht war, immer in diesem Raum eingeschlossen, wir haben das noch im Ohr, ne, von den Osterberichten, sie waren im Haus eingeschlossen, da tritt der Auferstandene mitten unter sie und sagt ihnen dann diesen Auftrag, ihr sollt in Jerusalem und in ganz Judäa und Galiläa und dann darüber hinaus bis an die Enden der Erde das Evangelium verkündigen, möchte ich mit euch jetzt von dem Liedblatt singen, meine engen Grenzen. Denn Gott sprengt sie weit auf, die engen Grenzen, die wir haben in unseren Vorstellungen und auch in den Erwartungen, was unseren Auftrag angeht, den wir ja erfüllen sollen, auch als seine Gemeinde heute.
Meine engen Grenzen, meine
Zwei Predigteile. Die Urgemeinde erwuchs aus dem Gebet. Ich möchte zunächst mal die Frage stellen, was war das eigentlich für eine Gemeinde, die da so stetig im Gebet versammelt war? Dazu einige Gedanken, einige Punkte. Es war eine Gemeinde, für die eine ganz neue Zeit, eine ganz andere Zeit anbrach. Etwas, was sie nicht kannten. Jesus hatte seine Jünger gesammelt, war 3 Jahre mit ihnen unterwegs gewesen, hatte sie gelehrt, hatte intensive Gemeinschaft mit ihnen gepflegt, ihnen Gottes Wort verkündigt, seine Wunder getan, und dann auf einmal hatte er sie nach seiner Auferstehung zurückgelassen in der Welt und ihnen einen Auftrag gegeben. Und ich sag's mal so jetzt salopp, gewissermaßen sagt: Nun seht zu, seht zu, wie es tut. Ein Aufbruch ins völlig Ungewissen hinein. Ich glaube, sie hatten keine Vorstellung, wie das jetzt werden sollte. Vorher war das System ein ganz klares. Sie wanderten mit ihrem Lehrer durch das Land von Ort zu Ort, nicht? Und Jesus hatte die Dinge immer schon im Blick. Geht nach Jerusalem, da werdet ihr einen Mann finden mit einem Krug, und der wird euch dann sagen, wo wir das Passafest feiern, nicht? Jesus hatte immer alles im Griff. Jedes Problem, er wusste die Lösung. Das hatten sie nun 3 Jahre erlebt, aber nun war er nicht mehr da. Ungewisse Zukunft. Wie sollte das denn jetzt werden? Wie sollen wir denn Gemeinde Jesu sein? Und dann eben auch das ganz und gar Unvorstellbare. Etwas ganz Neues als Juden, die jetzt den Messias kennengelernt hatten, die um ihn wissen, um seine Auferstehung. Aber er ist nicht der König in Israel sichtbar. Es gibt nicht das Königreich Gottes auf Erden, was sie ja eigentlich auch von den Propheten her erwartet hatten. Nicht? Also wie sollte das denn jetzt aussehen, Gemeinde Jesu in dieser Welt? Es war ja noch nichts davon da. Wir schauen zurück auf 2000 Jahre Geschichte und sehen da vieles Schöne und manches Merkwürdige und auch vieles Erschütternde. Aber sie hatten nichts, es war ein leeres Blatt Papier. Und dann war es eine Gemeinde, von der wir aber lesen, sie waren einmütig im Gebet, einmütig. Diese Einmütigkeit könnte man missverstehen in dem Sinne, da war alles immer schön, harmonisch, alle waren sich immer einig. Das, glaube ich, ist hier nicht gemeint, dass sich alle immer über alles einig waren. Aber ich glaube, dass sie darin einig waren, doch das tun zu wollen, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und sie waren auch einig in demselben Glauben an ihn als den Messias, und sie waren auch geeint durch diese schwierige Situation, die ich schon dargestellt habe. Und ich glaube, dass es ganz bestimmt auch einige Differenzen unter ihnen gab, aber was die Gemeinde am meisten entzweien kann, das ist ja der Aktivismus. Wenn man immer etwas tut, wenn man immer etwas meint, auf die Beine stellen zu müssen, das haben wir heute auch in unserer Kirche, in den Gemeinden, wir sind so wenige geworden, Aktivismus an vielen Stellen. Wie bewegen wir die Menschen, dass sie mal herkommen, und da werden Konzerte gemacht und dies und das. Ja, ich werde das auch nicht unterbinden, aber ich werde das auch nicht besonders befeuern, weil ich nicht glaube, dass das der Weg ist. Es gibt Leute, die sind immer unter Strom, immer aktiv, noch was aufladen, hier noch was machen, damit Leute irgendwie herbeikommen. Das hat Jesus uns nicht aufgetragen. Leute brennen aus darüber, sind auch letzten Endes dann unzufrieden. Ich merke das immer, wenn ich in die Gemeinden komme, hier und dahin, da begegnet mir so eine Unzufriedenheit. Man sieht das schon in den Gesichtern. Es sind wieder nur ein paar Leute da. Ich habe das auch mal gesagt zu Kirchenältesten in einem der Orte. Ja, Pfarrer, wieder nur 5 Leute. Ich sage, und das ist genau die Haltung, die richtig einladend ist. Wenn jetzt noch ein 6. kommt, dann ist das atmosphärisch schon zu greifen. Nicht? Eine richtig tolle Sache hier. Völlig falsch ausgerichtet. Und ich glaube, dass diese Gemeinde darin aber geeint war, dass sie nicht in den Aktivismus verfiel. Die haben nämlich einfach gar nichts gemacht. Ist euch das bewusst? Die haben gar nichts gemacht. Denn Jesus hatte ihnen ja einen klaren Auftrag gegeben. Wie war dieser Auftrag? Das steht im Lukas-Evangelium. Weiß das jemand? Direkt vor seiner Himmelfahrt. Was gibt Jesus ihnen für einen Auftrag? Geht nach Jerusalem und wartet, bis ihr empfangt, was der Vater verheißen hat, nämlich den Heiligen Geist. Das heißt, es war eine wartende Gemeinde und ich möchte das nochmal differenzieren und sagen, sie waren nicht abwartend. Also man kann ja warten im Sinne des Abwartens einfach, ne? Mal sehen, was geschehen wird, Untätigkeit. Nein, diese Gemeinde war erwartend. Die haben etwas erwartet von Gott. Auf diesen Moment haben sie hingestrebt und gewartet und gesagt, wir können nicht in voreiligem Aktivismus jetzt irgendetwas befeuern, sondern wir sollen warten, bis Gott seine Verheißung an uns erfüllt. Und das Kommen des Heiligen Geistes, also haben sie vielleicht auch herbeigebetet, das wissen wir nicht, ob sie das herbeigebetet haben. Ich glaube das eigentlich nicht. Denn Jesus hatte nicht ihnen gesagt, geht nach Jerusalem und betet, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet, sondern Jesus hatte ihnen gesagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und ihr sollt aber warten. Auch in der Geschichte von dem bittenden Freund wird oft so verwendet, man sagt, ja, in dem Gleichnis sagt Jesus, wenn ihr euren Kindern gute Gaben gebt, der Vater wird denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten, aber es steht nicht da, ihr sollt um den Heiligen Geist bitten. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte an vielen Stellen, dass die Gemeinde eben gerade nicht um den Heiligen Geist bittet, sondern sie beten ganz andere Dinge. Das Ergebnis ist aber, Gott antwortet auf diese Gebete, indem er die Gemeinde neu, immer wieder mal neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist einfach mal eine interessante Beobachtung. Also ich will da jetzt keine generelle Aussage oder keine Gesetzmäßigkeit daraus ableiten. Ich will nur mal sagen, es gibt unter ganz frommen und charismatischen Kreisen immer so diese Behauptung, man müsse ständig um den Heiligen Geist bitten. Es gibt in der Apostelgeschichte kein einziges Vorbild dafür. Deswegen ist es nicht ausgeschlossen, das zu tun. Aber diese einseitige Fixierung darauf ist aus meiner Sicht verkehrt, weil sie die Gemeinde dann auf eine Spur bringt, die auch ganz komisch werden kann. Dass man nämlich immer eine ganz genaue Vorstellung hat, was man von Gott empfangen will, Heiliger Geist, und das ist dann irgendwie so die innere Erwartungshaltung, vielleicht auch verbunden mit dem Ominösen, mit dem Übernatürlichen, was man dann unbedingt erwartet, aber wir sehen in der Apostelgeschichte eine Gemeinde, die ganz nüchtern betet. Ganz nüchtern, da will ich auch dann später noch etwas zu sagen in dem zweiten Predigtteil. Also das heißt, sie waren darin einig, dass es galt zu warten auf diesen Tag. Auch deswegen, das ist mein letzter Unterpunkt zu diesem Thema, die Gemeinde wurde aus dem Gebet geboren. Es war eine total überforderte Gemeinde. Denn das war ja klar, dass der Auftrag, den Jesus gegeben hatte, dass der viel zu groß war. Wie sollten denn diese armseligen Leute den ganzen Erdkreis mit dem Evangelium erreichen? Alleine auch schon nur das judäische Land und Galiläa und die umliegenden Länder. Es war eine Aufgabe, die zu groß war. Die Hindernisse waren auch unüberwindlich. Viele Hindernisse, Sprachhindernisse, Sprachbarrieren, nicht? Finanzielle Fragen, wovon sollen wir leben? Wie sollen wir das überhaupt alles managen? Heute würde man sagen, wie Logistik, wie kriegen wir das hin? Alles viel zu groß. Und sie wussten das ganz genau und waren einig darin. Sie waren aber auch einig darin, dass Jesus überhaupt keine Hindernisse kennt und dass Gottes Geist alles vermag. Das wussten sie auch. Und deswegen waren sie in dieser Hinsicht einmütig zu sagen, wir werden warten, ausgerichtet, ein positives Erwarten, dass Gott tun wird, was wir nicht tun können und dass er seine Verheißung erfüllt. Und da wussten sie, es geht um keine Programme, keine Taten, sondern um Erfüllung mit Gottes Geist und mit Gottes Kraft. Und das ist eine sehr klare, finde ich, Handlungsanweisung auch für uns als Gemeinde. Wir planen ja jetzt zum Beispiel für Februar nächsten Jahres dann die Evangelisation, weil wir einfach auch tun wollen, was Jesus gesagt hat. Verkündigt das Wort, bleibt nicht in euren Kirchenräumen, sondern geht hinaus. Ja, der Auftrag steht klar, aber ich denke, dass alle, die das vorbereiten aus dem geistlichen Rat zum Beispiel, auch völlig klar darin einig sind, dass wir eigentlich nicht wissen, wie es gehen soll. Wie wollen wir die Menschen einladen, dass die wirklich, das können wir gar nicht. Dass die Herzen offen werden, dass da eine Neugierde entsteht. Und deswegen ist das Gebet die wichtigste Tat der Gemeinde, das ernsthafte Gebet, weil wir damit zeigen, Gott hat uns etwas aufgetragen, was wir gar nicht tun können, aber Gott kann alles tun. Und wenn wir darauf ausgerichtet sind, in einer erwartenden Haltung, dass Gott tut, was an sich unmöglich ist, dann werden wir auch erleben, dass Dinge geschehen, die über die eigenen Erwartungen und den eigenen Horizont hinausgehen. Deswegen habe ich dieses Lied singen wollen. Nicht? Unsere engen Grenzen, die kann Gott ausweiten. Der zweite Gedanke in der Predigt, die Gemeinde blieb dabei. Sie blieb stetig im Gebet. Das wird auch immer wieder mal so gesagt. Sie blieben einmütig. Wir sehen nach dem Pfingstgeschehen, das kennt ihr alle, Kapitel 2, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, im Gebet. Diese drei Dinge. Das ist insofern interessant, als man sehen kann, dass die Gemeinde sich eigentlich nicht weiterentwickelte. Ich sage immer mal gerne so provokative Sachen, die vielleicht dann auch euch verwundern, sagen, hä? Soll man sich nicht weiterentwickeln als Gemeinde? Ja, möchte ich mal wirklich abgrenzen, weil das ist so ein menschlicher Wahn, nicht? Man hat irgendwie einen guten Anfang genommen, hier diese Urgemeinde, die hat einen guten Anfang genommen, dann könnte man sagen, jetzt ist ja der Damm gebrochen und jetzt müssen sie sich weiterentwickeln. Und interessant ist, dass sie sich tatsächlich weiterentwickeln. Aber nicht dadurch, dass sie jetzt irgendwie Programme machen, sondern sie entwickeln sich gerade dadurch weiter, dass sie immer wieder zu dem zurückkommen, was am Anfang stand, eigentlich dabei bleiben. Nicht? Zum Beispiel, nachdem Petrus und Johannes diesen gelähmten Mann geheilt haben an der Pforte des Tempels, dann werden sie bedroht von den hohen Priestern, kommen erstmal ins Gefängnis, werden dann bedroht, sie sollen nicht weiter verkündigen. Und dann lesen wir in Kapitel 4, 23, sie kommen zurück in die Gemeinde und was tun sie? Beten. Keine Krisenbesprechung, keinen Masterplan erarbeiten, wie gehen wir jetzt vor, was machen wir, wenn? Beten. Sie sind wieder an demselben Punkt. Und worum beten sie? Um Freimütigkeit trotzdem zu verkündigen. Sie wissen, aha, die einzige Begrenzung liegt in uns selbst. Die Begrenzung, dass der Auftrag nicht geschieht, liegt nicht in der Umwelt, weil jetzt die bösen Priester uns das verbieten wollen und weil der Wind uns so scharf entgegenweht oder so. Das ist nicht die Begrenzung. Sie wissen, die Begrenzung liegt ausschließlich in uns selbst und deswegen beten sie um Freimütigkeit und darum, dass Gott Wunder tut. Seht ihr? Und da haben sie gar nicht um den Heiligen Geist gebeten. Könnt ihr mal lesen. Die beten einen Psalm, Psalm 2. Sagen, Herr, du hast schon geredet, was wir jetzt erleben, steht schon geschrieben, jetzt sind wir in der Situation. Nicht? Und dann bitten sie um Freimütigkeit und dass Gott Wunder tut. Und dann heißt es, und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Genau wie das im Lukas-Evangelium in diesem Gleichnis Jesus sagt, wenn ihr euren Vater im Himmel bittet, dann wird er auch Heiligen Geist geben. Oder dann zum Beispiel, als die Gemeinde sehr stark gewachsen war und es zu Problemen in der Gemeinde kam. Da waren arme Leute, da waren Witwen, die mussten versorgt werden und dann klappte das alles nicht und manche wurden übersehen. Die typischen Probleme, nicht, was in der Gemeinde alles so passieren kann. Was machen sie dann? Auch hier weniger Masterplan, sie kommen zusammen zum Gebet. Und dann setzen sie Diakone ein. Aber interessant ist mir die Begründung. Denn da heißt es von den Aposteln, die sagen, wir wollen damit Leute beauftragen. Wir Apostel wollen bleiben beim Gebet und beim Dienst des Wortes. Das ist auch eine interessante Form von Kirche. Da werden, also wenn ich das mal auf die heutige Zeit übertrage, ne, es gibt auch Gemeinden, die das tun, da werden Leute ganz für das Gebet freigehalten. Es gibt Gemeinden, die finanzieren Leute, damit die frei sind zum Gebet. Ich glaube, dass viele Gemeinden das nicht tun würden. Die würden sagen, hey, wir bezahlen doch nicht jemanden, dass er die ganze Zeit betet. Das ist eine Frage der Bewertung, nicht? Also diese Gemeinde sagt, ja, es ist wichtig, die Apostel, die im Dienst des Wortes Gottes stehen, müssen aber die Freiheit haben zum Gebet. Und dann sehen wir auch, dass Petrus zum Beispiel, dieser Apostel, im Gebet ist, in der Mittagszeit um die 6. Stunde, also es ist Mittagszeit, als ihm dann diese wichtige Vision geschenkt wird. Er ist auf dem Dach, ne, in der Dachkammer betet er. Wie Jesus auch sagt, geht ins Kämmerlein. Also er schafft sich diese Ruhe, diesen Freiraum, ohne jede Ablenkung zu beten. Und dann bekommt er diese Vision mit dem Tuch. Und das ist ja eine sehr bahnbrechende Vision, weil darin zwei Dinge gleichzeitig vermittelt werden. Zum einen wird vermittelt, die Gemeinde geht in eine neue Zeit. Es geht nicht mehr nach dem Kultgesetz. Das ist hinfällig für die Gemeinde Jesu. Und das ist wichtig für die Mission unter den Heiden dann, ne? Für den Apostel Paulus, das ist ganz klar. Er sagt, wir richten nicht wieder das Kultgesetz auf und die Reinheitsgebote und die Feiertagsordnung und all das, sondern die Heiden können zu Christus kommen und brauchen das alles nicht tun. Sie müssen nicht Juden werden. Zum anderen zeigt aber diese Vision auch, und das sagt ja auch dann, wird dem Petrus auch ganz klar gesagt, du sollst niemanden unrein nennen. Denn das war ja im Judentum das große Thema, ne? Alles eingeteilt nach rein und unrein. Und die Heiden waren unrein. Also in das Haus eines heidnischen Hauptmannes zu gehen, mit dem vielleicht Tischgemeinschaft zu pflegen, undenkbar. Und jetzt wird durch diese Vision also das Bahnbrechende ermöglicht, nämlich die Heidenmission wird eröffnet durch den Apostel Petrus, zu dem Jesus auch gesagt hatte, ne? Du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich die Gemeinde bauen. Ihm wird das hier geschenkt. Aber in der Gebetszeit. Und dann, als Petrus ins Gefängnis geworfen war und Jakobus bereits ermordet worden war, da versammeln sich viele zum Gebet im Haus der Mutter des Johannes. Kapitel 12 steht das. Und als Petrus befreit wird aus dem Gefängnis und die Gemeinde aufsucht, da findet er sie nicht schlafend, nicht diskutierend, dass sie Pläne machen, sondern er findet sie betend. Das ist doch alles eine ganz klare Aussage. Oder noch ein letzter Punkt vor und bei, auch bei der Aussendung des Paulus und Barnabas, Kapitel 13. Da sehen wir, da werden 5 Männer uns genannt. Die werden namentlich aufgezählt, 5 Männer, die fasten und beten. Also wir sehen hier Paulus darunter, nicht? Paulus und Barnabas darunter. 5 Männer, die haben gesagt, wir werden jetzt fasten und beten. Warum haben die das gemacht? Weil eben die Gemeinde sich an den wesentlichen Punkten nicht weiterentwickelt hat, sondern weil sie immer noch an dem Punkt sind zu sagen, um Gottes Werk zu tun, das Evangelium unter alle Völker zu bringen, sind wir machtlos. Brauchen wir Offenbarung von Gott, Wirken Gottes. Und da haben sie gefastet und gebetet. Das heißt, man sieht auch, wie sie ganz klar in ihrem Leben ausgerichtet sind auf das Werk Gottes. Das ist ihre oberste Wichtigkeit. Und das ist die Frage an die Gemeinde, auch unsere Gemeinde ganz klar, ist das unsere erste oberste Wichtigkeit, dass wir sagen, ich bin mit meinem Leben, mit meiner Freizeit, jeder von uns hat Freizeit, sehr ausgerichtet darauf, dass das Werk des Herrn geschieht. Das ist krass, da sind wir ganz, ganz weit unterm Strich. Also in Korea zum Beispiel, in Südkorea, haben die Menschen 2 Wochen Urlaub im Jahr. Und wir hatten mal vor Jahren eine Praktikantin in unserer Landeskirche, die hat in der Lutherhausgemeinde in Jena das Praktikum gemacht und hat einfach nur berichtet, es war ein Schock für die Gemeinde. Und die sagt mal, es ist in Südkorea ganz normal, dass die Gemeindemitglieder wenigstens eine dieser 2 Urlaubswochen dafür nutzen, an einem Evangelisationseinsatz mitzuwirken. Unvorstellbar, nicht? Das braucht man doch zur Erholung. Das muss man doch, den Urlaub muss man doch nutzen, dass man die Seele baumeln lässt und die Beine ins Mittelmeer hält oder so. Da machen die Missionseinsatz. Ganz ausgerichtet darauf, sagen wir sind nicht zum Spaß in dieser Welt, sondern wir haben einen Auftrag bekommen von Gott. Machen die das. Und also diese 5 Männer fasten und beten und dann spricht auch Gott zu ihnen und sagt, jetzt sondert aus den Paulus und Barnabas. Gott gibt eine ganz klare Anweisung, wer es tun soll. Das wird ihnen deutlich. Und dann senden sie Paulus und Barnabas aus unter Handauflegung, nicht unter Gebet. Mit Gebet und Segen. Und so geht das in der Apostelgeschichte durch. Seht ihr, und deswegen ist die Apostelgeschichte beides. Ein Buch, das uns berichtet über das Wirken des Heiligen Geistes, Gottes Wunder, aber eben auch ein Buch des Gebets, der Anleitung dazu. Und das heißt für mich, um das nochmal auszuwerten und Schluss zu folgern, wir sollten sehr hinterfragen, was wir alles so an Programmen machen. Wir haben das in Pölzig schon sehr reduziert und ich werde auch oft damit konfrontiert, das wird dann nicht verstanden, dass ich all dies irgendwie überhaupt gar nicht große Anzeichen habe zu unterstützen. Ich habe das auch zum Beispiel den Kirchenältesten in Dorna gesagt, ich sehe meine Aufgabe nicht da drin, mir einen Kopf darüber zu machen, wie wir noch irgendwie Leute in diese oder jene Dorfkirche bekommen. Wisst ihr, wie egal das ist? Sondern ich habe einen Auftrag, Gemeinde zu bauen. Und jeder Gemeindekirchenrat, der geistliche Rat, hat den Auftrag, Gemeinde zu bauen. Und da geht es nicht um solche Programmatiken, sondern da geht es ganz klar und sehr einseitig darum zu fragen, wie können wir wirkungsvoller das Evangelium verkündigen, dass es auch die Leute hören, die es gar nicht hören wollen, vielleicht, oder nie danach fragen. Wie können wir das in eine gute Sprache übersetzen? Wie können wir unser Gemeindeleben so gestalten, dass Menschen hier leicht anknüpfen können? Wie können wir die, die schon da sind, im Gebet ermutigen, dass sie wachsen? Wie können wir das Wort Gottes hier vorantreiben? Das sind die wesentlichen Dinge. Und mir ist immer gesagt worden, so wie du das machst, geht das nicht. Du verlierst ganz viele Leute, nicht? Also meine Kollegen haben immer gesagt, du verlierst die Leute, weil das eben nicht das volkskirchliche Trara ist. Und natürlich, sicherlich, bestimmt habe ich auch Leute verloren und abgehängt. Aber trotzdem konnten wir hier am 27. April dieses Fest feiern mit der Beauftragung für den Ausstrahlungsort, weil etwas gewachsen ist. Man verliert eben nicht nur, wenn man sich ausrichtet an dem, was Gott sagt, sondern man gewinnt immer auch. Und zwar gewinnt man das Entscheidendere. Denn eine Kirche, in der das ganze Jahr über in regelmäßigen Abständen Kulturveranstaltungen sind, die dann von 100 Leuten besucht werden, das ist noch kein großer geistlicher Gewinn. Aber eine Gemeinde, wo sich Menschen zum versammeln, um zu beten, Gottes Wort zu lernen und sich zu stärken, um im Alltag ausgerichtet zu sein, als Christen zu leben, das ist ein geistlicher Gewinn. Und da werden wir hier also von der Apostelgeschichte ganz klar angewiesen, wie wir unseren Dienst tun sollen. Und ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam so tun und das auch so im Blick behalten. Wir können alle Dinge verzichten, auf Räume, Gebäude, auf Gemeindegruppen, kann man alles verzichten, aber wir können nicht verzichten auf den Dienst am Wort, und den tut nicht nur der Pastor alleine, sondern alle, die dafür begabt sind von Gott, auf das Feiern der Sakramente, die Pflege christlicher Gemeinschaft, das heißt auch diesem diakonischen Dienst aneinander und dem Gebet. Und diese vier Säulen sind entscheidend und darauf wollen wir uns auch fokussieren und dafür wollen wir jetzt auch beten an diesem Sonntag Rogate. Aber vorher möchte ich noch mit euch singen das Lied von dem Liedblatt "Da wohnt ein Sehnen tief in uns". In dem Lied werden menschliche Sehnsüchte angesprochen. Ich bitte euch aber mitzudenken, dass jeder wiedergeborene Mensch, durch den Geist wiedergeborene Mensch, auch eine geistliche Sehnsucht hat. Wir wünschen, haben auch geistliche Sehnsüchte und Gott kann sie stillen. Das schenke er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.